Ich werde versuchen, Ihnen ein bisschen was zu sagen über Aeroallergene, die Autoallergene, über die es ein bisschen ruhig geworden ist in den letzten Jahren. Und dann natürlich die eigentliche allergologische Therapie, die spezifische Immuntherapie und das atopische Ekzem. Und bezüglich der Nahrungsmittelallergie verweise ich auf den Scholze-Falluschi und auch morgen auf den Vortrag von Isidor Hutecker. Nun, diese Fotos kennen Sie alle, das sagen wir alles unseren Studenten, also der atopische Marsch, das fängt mit der Lebensmittelallergie an und dann kommt die atopische Dermatitis und dann kommt das Asthma und irgendwo dahinter der Heuschnupfen. Und das haben wir einfach immer alle so geglaubt. Der Ulrich Wahn hat uns quasi über 20 Jahre indoktriniert und niemand mehr hat das hinterfragt. Und es gibt aber auch böse Leute, die weit weg wohnen, ja, so wie zum Beispiel diese ganz rezente australische Arbeit aus dem Lancet Respiratory Medicine. Und es ist sehr klein, darum habe ich das, worauf ich Sie hinweisen will, herausvergrößert. Also es ist eine Riesenstudie mit 16.000 Patienten, also 8.000 Kindern, die einmal angeschaut waren, cross-sectional, und dann 16.000, die später noch einmal angeschaut waren. Und die haben einfach die Frage gestellt, hat IgE etwas zu tun mit den sogenannten atopischen Krankheiten, die ich gerade angeführt habe. Und hier große Erschütterung, ja, IgE sensitization is independently associated with excess comorbidity of eczema, rhinitis and asthma. Und dann nur in 38% der Fällen und so, IgE sensitization can no longer be considered the dominant causal mechanism of comorbidity for these diseases. Ja, so jetzt könnte ich eigentlich aufhören und sagen, na, gibt es keinen Zusammenhang, tut mir leid. Ja, aber jetzt sozusagen versuche ich Sie trotzdem zu ein paar Indizien zu bringen, dass man es nicht so brachial und einfach sehen kann. Aber das ist natürlich eine relativ starke Ansage und schon relativ prominent im Lancet Respiratory Medicine publiziert. Also die Grundfrage, um die es hier geht, ist jetzt das spezifische IgE ein Bystander? Also ist das eher etwas, so was wir als Marker beobachten, ein Risikomarker, oder ist es tatsächlich der Auslöser? Und die Frage, die eigentlich immer noch im Raum steht, wieso verursacht eigentlich die Bindung von IgE und ein Typ 1 Allergen nicht eine Typ 1 allergische Reaktion? Also wieso haben die nicht eigentlich eine Anaphylaxie oder eine Urtikaria? Wieso in Gottes Namen entwickeln die ein Ekzem? Gibt es hier irgendwie einen Konnex? Das ist die Challenge, die ich probieren werde. Hier eine schöne Grafik aus dem Journal of Investigative Dermatology, interessanterweise von einem Review, die von den Leuten kommen, die diese Filagrin-Story ins Leben gebracht haben. Und die haben hier, wie Sie sehen, links Staphylokokken und rechts Dust Mite dabei. Und was sie eigentlich meinen, ist, dass die Protease, nämlich das DERPE1, also von das Hauptallergen, das erste Hauptallergen aus der Ausstoffmilbe, ist eine relativ starke Protease. Und das ist sozusagen Allergen und schlägt gleichzeitig ein Loch in die jetzt schon vorher so ausführlich diskutierte Barriere. Und dann auch hier eingezeichnet, schon ganz bescheiden und klein, eine dendritische Zelle, die ein IgE-Molekül hat, wo sie dieses Protein, das bis dahin sozusagen nur das Loch geschlagen hat, auch aufnimmt und damit auf einmal eine allergische Reaktion anschieben soll. Etwas schöner herausgegriffen hier in diesem berühmten Review von Thomas Bieber aus dem New England Journal of Medicine, schon 6 Jahre alt, aber die Grafiken sind immer noch toll, finde ich. Und hier sehen Sie die inflammatorische dendritische Zelle, die hier das IgE verwendet zum erleichterten, zum Facilitated Antigen Uptake. Das heißt, es ist jetzt nicht direkt der Auslöser, aber es steht schon irgendwie am Anfang, um diese Inflammation zu starten und dann aufrechtzuerhalten. Also so ein Beginnerphänomen für das IgE im Rahmen dieser Ekzemreaktion. Hier hat der Kilian Eirich und die Natalia Nowak in dieser Arbeit letztes Jahr das versucht zusammenzufassen, diese 4 Aspekte. Weil es war jetzt immer so, wir haben so diese Phase gehabt, wo alle nur auf die genetische Barriere gestarrt haben und irgendwie die Immunologie völlig vergessen haben. Aber auch mit der Immunologie ist es nicht so einfach. Die Immunologie hat genetische Anteile, Prädispositionen und nicht genetische Anteile. Und genauso ist es auch mit der Barriere, auch die hat genetische Anteile und nicht genetische Abteile. Zum Beispiel, wie schaut es mit der bakteriellen Besiedlung? Es war vorher schon das Mikrobiom angesprochen aus. Und natürlich bei den immunologischen Anteilen, die nicht genetisch vererbt sind, wie schaut es mit der individuellen allergischen Sensibilisierung aus als Kofaktor? Sie alle kennen die Patienten, die ein atopisches Ekzem haben, die sich so verhalten, wie wir das erwarten. Die werden im Sommer besser und im Winter schlechter. Warum, weiß man eigentlich nicht so genau, aber das ist so, wie wir das erwarten. Aber es gibt auch schon, der Herr legendäre Professor Reiker hat vor vielen Jahrzehnten die Patienten bestimmt, die nicht in dieses Schema hineinpassen. Die, die im Sommer schlechter werden und im Winter besser. Oder zumindest halt nicht besser, nicht abheilen, aber die Verschlechterung findet im Sommer statt. Und das ist schon in diesem Buch aus 1989 erwähnt und hat das damals Summer Eruption genannt. Und was ist eigentlich da jetzt genau der Hintergrund? Ist es der Pollen? Sind es Pollen? Es wäre irgendwie naheliegend. Ist es vielleicht der Schweiß? Was ist es im Schweiß? Sind es im Schweiß Autoallergene? Hier komme ich zu einem alten Tool, das wir alle wahrscheinlich zu wenig anwenden, dem Atopie-Patch-Test. Und Sie alle wissen, wenn man Hausstaub draufpickt auf die Haut, dann kann man eine Ekzemreaktion auslösen. Aber, und darauf möchte ich Sie gleich hinweisen, weil das ist nachher noch eine Rolle, hier ist Hausstaub verwendet worden, aber schauen Sie sich die Konzentration an, weil die wird nachher noch eine Rolle spielen. Das sind 200 IR, das ist die, so standardisiert Stallergen, seine Allergene. Und das wird nachher noch eine Rolle spielen. Also mit 200 IR-Einheiten, das ist eine Konzentrationsangabe vom Hersteller, können Sie bei einem Hausstaub Mima Lyrica einen positiven Ekzemtest starten. Und hier ist jetzt die Frage gestellt, wann spielt jetzt IgE eine Rolle bei diesem Atopie-Patch-Test? Oder ist es eine rein T-Zell-getriebene Erkrankung, wo IgE überhaupt keine Rolle spielt? Und hier wurden Biopsien gemacht und hier sehen Sie als Vergleich sozusagen einen Kontaktallergietest auf Nickel und einen Atopie-Patch-Test auf Gräserpollen. Und wenn man das hier herausvergrößert, also hier sehen wir nachgezählt, dass das alles T-Zellen sind, aber das sagt ja noch nicht, dass hier IgE eine Rolle spielt. Wenn Sie das herausvergrößern, dann sehen Sie, dass hier zumindest das IgE, das ist blau markiert und der FC-Epsilon-Rezeptor, doch verdammt kolokalisiert sind. Also das ist jetzt nur ein deskriptiver Hinweis und ein Indiz, aber zumindest können Sie in Atopie-Patch-Tests IgE und FC-Epsilon-Rezeptor kolokalisiert darstellen. Was interessant ist, in einer anderen Studie, selbe Gruppe, immer alles aus München, wenn man sich anschaut, die Kinetik, wenn Sie sagen, Sie serielle Schnitte machen, Sie machen mehrere Biopsien zu verschiedenen Zeitpunkten und schauen sich das seriell an und messen, wie viel von der Fläche des gesamten Atopie-Patch-Tests ist jetzt mit diesem IgE-FC-Epsilon-Rezeptor allergenspezifisch besetzt, dann sehen Sie, dass es ungefähr, also nach 6 Stunden können Sie noch nichts messen, aber nach 24 Stunden haben Sie einen unglaublichen Anstieg und dieser nimmt dann ab bis 96 Stunden. Und natürlich in Nickel sehen wir gar kein IgE, würden wir ja auch nicht erwarten, dass wir in einem Nickel der klassischen Typ 4 Kontaktallergiereaktion so etwas sehen würden. Also das IgE dürfte zumindest am Anfang beim atopischen Ekzem eine Rolle spielen. Wenn wir uns jetzt annehmen, dass ein Interferon Gamma ein guter Surrogatmarker für die Typ-4-Reaktion und Interleukin 5 ein guter Surrogatmarker für die Typ-1-Reaktion ist und wir schauen uns das Verhältnis dieser beiden zueinander an, so sehen wir, dass bei Gräserpollenallergiker, also beim Atopie-Patch-Test in Gräserpollenallergie, zu Beginn in den ersten 24 Stunden das Interleukin 5 massiv dominiert über das Interferon Gamma. Bereits nach 48 Stunden nähert sich diese Ratio auf 1:1 an und nach 96 Stunden hat sich eigentlich diese Typ 1 allergische Reaktion oder diese IgE-getriebene Reaktion in dasselbe Muster umgewandelt wie die klassische Typ 4 allergische Reaktion auf Nickel. Das heißt, man kann daraus lernen, IgE scheint eine Rolle zu spielen, aber nur zu Beginn, also um die Reaktion zu starten. Ist die Reaktion einmal gestartet, dürfte IgE keine Rolle mehr spielen. Also das ist sozusagen das Erste, was ich Ihnen mitgeben möchte. Sie können das ablesen. Hier wieder dasselbe Phänomen, also sagen, das ist sagen, die Ablesetabelle, wie sollten Sie Atopy-Patch-Test ablesen. Wie Sie sehen, das ist alles ein bisschen alt, das sage ich Ihnen gleich noch nachher, warum das alles ein bisschen alt ist. Und Sie sehen wieder diese eher höheren Konzentrationen und Sie sehen, wie eigentlich ein Typ-4-Allergietest sehen wir in der Ablesung. Es kommen Papeln hinzu, es kommen Vesikel hinzu, es kommt ein Erythem hinzu und dann sollte ich das mit stärker klassifizieren mit 1+ bis 4+. Welche sind jetzt Allergene? Und hier möchte ich einmal sagen, das ist schon eine überraschende Grafik. Hier sind sozusagen die Nahrungsmittelallergene, also Eiweiß, Sellerie, Weizen und eigentlich viel größer sind die Nicht-Nahrungsmittelallergene, wenn sie auf Atopy-Patch-Test sind. Dominierend ist hier der Hausstaub, Katze, Gräser und Birkenpollen. Das heißt, eigentlich können Sie mit Aeroallergenen viel besser Atopy-Patch-Tests auslösen als mit Nahrungsmittelallergenen. Und eigentlich muss man sagen, so heutzutage verwenden wir eigentlich den Atopy-Patch-Test fast nur noch für Nahrungsmittelallergene, weil wir für den Pollen und so das alles vergessen haben. Und warum ist das so? Und hier ist eine ganz schlecht publizierte, trotzdem recht lesenswerte tschechische Arbeit, die hat sich das nämlich angeschaut, die hat die Frage gestellt, zwar nur sehr klein, aber die hat Atopy-Patch-Tests bei Patienten gebracht, die 27 von 29 von denen hatten positive Screen-Prick-Tests auf Aeroallergene, einen hohen Score-Rat mit einem starken Anamnese, die irgendwie klarlegt, dass dieses Ekzem tatsächlich irgendwie durch Pollen oder Hausstaub getrieben ist. Und schauen Sie sich an, nur bei einem von diesen war der Atopy-Patch-Test positiv. Und hier komme ich jetzt auf die Konzentration. Kommerzielle Extrakte sind für den Skin-Prick-Test normiert, aber wir würden für den Atopy-Patch-Test höhere Konzentrationen brauchen. Und das ist die Krux bei dem Ganzen. Obwohl das alles so schön funktioniert, Sie können das nicht anwenden, weil Sie diese Extrakte nicht bekommen. Und seit wir diesen Wahnsinn haben, dass heutzutage Hauttests alle als Medizinprodukte gesehen werden und Sie dafür Zulassungsstudien machen, gibt es auch keine Publikationen mehr zu diesem Thema. Weil Sie nicht mehr hergehen können und sich einfach bei Allergon, also dem Hersteller, wo auch die ganzen Allergenhersteller ihre Allergene beziehen, den Pollen oder so, selber kaufen und selber in Vaseline einmischen in beliebiger Konzentration, weil Sie dann automatisch zum Arzneimittelhersteller werden und eine Zulassungsstudie dafür brauchen. Das heißt, das ist der Knackpunkt an dem Ganzen, warum wir das so in der Praxis wenig umsetzen können, obwohl es offensichtlich funktionieren würde. Aber brauchen wir das überhaupt? Auch hier eine Studie aus der guten alten Zeit, als wir noch Allergenkomponenten einfach auf die Haut draufgeben durften, diesmal aus Davos, also Reto Grammeri und seine Gruppe und auch in Salzburg mit Herrn Breitenbach, eine Studie, die sich angeschaut hat, der Atopy-Patch-Test, in diesem Fall der schwarze Balken, mit dem natürlichen Extrakt von Malassezia, also einem Hautpilz, der aber ein Kommensale ist und sagen, haben wir mehr davon, dann bekommen wir ein Symptom, das die Dermatologen als seborrheisches Ekzem kennen. Und wenn Sie das machen, es gibt hier gar nicht so wenige Sensibilisierungen, dann können Sie sowohl mit dem natürlichen Extrakt als auch mit den Komponenten hervorragende Atopy-Patch-Tests machen, aber Sie können in denselben Patienten genauso gut Skin-Prick-Tests machen. Also der Skin-Prick-Test ist ein genauso guter Surrogatmarker wie der Atopy-Patch-Test, obwohl Sie eigentlich ja da eine Sofortreaktion nachweisen. Sie sehen aber, die beiden Testsysteme korrelieren gut, weil es im Endeffekt ja nur ums IgE geht. Was mich hier ein bisschen sozusagen versucht, die Brücke zu schlagen, gleich elegant über den Schimmelpilz zum nächsten Thema, das natürlich sehr spannend ist und das ist auch sehr ruhig geworden, das ist die Autoimmunität. Und hier gibt es ein Allergen, das sehr spannend ist, das ist die Mangansuboxid-Dismutase. Das ist ein Allergen, das in sehr vielen Pilzen beschrieben ist, das auch in Pflanzen beschrieben ist, das auch in Latex beschrieben ist, aber das eben auch im Menschen beschrieben ist. Also im Menschen hat es keine Nummer, also HOM-S immer noch unnummeriert. Mangansuboxid-Dismutase, zumindest bis vor ein paar Tagen, am 15.09. hat es noch keine Nummer. Und wenn Sie jetzt hier einen Atopy-Patch-Test machen aus dem Rücken dieser Schweizer Patienten und Sie schauen sich an, was passiert, wenn Sie diese als Allergenkomponente, also als reine Komponente auftragen, damit einen Atopie-Patch-Test machen, sowohl mit Aspergillus, also dem klassischen Schimmelpilz, mit dem Allergen, dem Asp-F6, das wir sonst aus der ABPA kennen, also aus einem ganz anderen Krankheitsbild, das sich primär in der Lunge manifestiert, dann auch bei der Hefe, die ich vorher erwähnt habe, und dann drunter, was ist das, die Auflösung, das ist mit dem menschlichen Komponente. Und das jetzt vielleicht als Hintergrund und Idee, warum es durchaus Sinn machen könnte, es ist ja keine empfohlene Therapie, einem Atopiker, einem schweren Schub mit einer antimykotischen Therapie zu behandeln, weil sie, wenn sie seine Pilzbesiedelung von den Kommensalen an der Haut herunterbringen, sie möglicherweise seine Autoimmunkreuzreaktion auch sekundär herunterbekommen. Also sehr spekulativ, aber das Dumme ist, dass wir hier wahrscheinlich aufgrund der Situation, dass wir diese Hauttests nicht mehr machen dürfen mit Komponenten, wenn sich nicht irgendwie grundsätzlich etwas ändert, nicht sehr viel weiterkommen in nächster Zeit. Aber als für mich stärkstes Indiz komme ich sozusagen zur klassischen allergologischen Therapie, warum ich denke, dass IgE sehr wohl eine Rolle spielt bei der Auslösung des atopischen Ekzems, das nur ein Ekzem ist, ohne Rhinitis und ohne Heuschnupfen, ist die klassische Allergietherapie, nämlich der spezifischen Immuntherapie. Und Sie haben sicher alle schon gehört, dass es immer mehr Kollegen gibt, die Patienten mit atopischem Ekzem mit einer Immuntherapie behandeln. Das war jetzt der letzte Review, der aktuellste, den eine koreanische Gruppe gemacht hat und die, wenn man sozusagen alle Studien so querbart einfach durchnimmt, die publiziert worden sind zu dem Thema, sehen wir einen Effekt. Wir sehen einen Effekt, der dafür stimmt, der ist nicht sehr hoch, aber der Effekt ist relativ stabil dafür, dass man Patienten, die nur ein atopisches Ekzem haben, mit einer Immuntherapie verbessern kann. Der Teufel liegt im Detail und die ist sehr interessant, die Subanalyse. Der Effekt ist dann stärker, wenn wir länger als ein Jahr behandeln. Das ist sozusagen die erste Aufgliederung. Der Effekt ist stärker in Patienten, die schwer betroffen sind. Also nicht in schwach betroffen. Und das ist sozusagen, weil wir hier beim Kinderhauttest sind, gleich sozusagen der Knüppel, dass das nicht in den Kinderstudien funktioniert. Möglicherweise auch, weil bei den Kindern sozusagen die Lebensmittel noch eine stärkere Rolle spielen beim atopischen Ekzem, als die Aeroallergene und die Immuntherapie sich natürlich auf die Aeroallergene bezieht und nicht auf die Lebensmittelallergene. Und hier noch zwei weitere Sachen. Subkutan bekommt man einen Effekt, sublingual nichts. Also das ist sozusagen, was das ist. Ist das jetzt etwas, was man empfehlen kann? Hier hat sich leider, ich habe alle Leitlinien studiert, die so zuletzt überhaupt publiziert worden sind. Keine einzige Leitlinie äußert sich zu dem Thema, bis auf die abgelaufene Neurodermitis-Leitlinie aus dem Jahr 2009. Wobei man auch hoffen kann, dass sie vielleicht jetzt demnächst erneuert wird und hier etwas Neueres ausgesagt wird dazu. Und das sagt, es spricht nichts gegen die Durchführung der subkutanen spezifischen Immuntherapie, wenn der Patient einen Heuschnupfen oder ein Asthma hat. Also es wird nicht schlechter. Ob die Therapie allein wegen der Neurodermitis, also wenn der Patient nur eine Neurodermitis hat, ohne Asthma oder Heuschnupfen, ob sie da gerechtfertigt ist, und jetzt der berühmte Satz, sollen zukünftige Studien beweisen. Also, es ist noch ein individueller Heilversuch. Aber ich denke, es ist eine Linie, die wir in Zukunft näher verfolgen werden. Und ich denke, dass in zukünftigen Leitlinien die spezifische Immuntherapie bei nachgewiesener Sensibilisierung eine Therapieoption werden wird für Patienten mit schwerem atopischem Ekzem. Dankeschön.